Ja, meine Freunde, heute bleibe ich mal am Boden. Ich freue mich schon hier auf den deutschen Fußball. Nicht nur in der Bundesliga, vor allen Dingen auch in der zweiten Bundesliga. Brennt so richtig die Luft.
Ja, und ich muss als Jürgen Klinsmann, muss ich ganz kurz natürlich dazwischen gehen, weil wir reden heute auch über Fußball, über die Weltmeisterschaft 1990, genau. Wir reden über 86, da war ich noch nicht dabei, über 82, 78. Wir reden über ganz viel hochklassigen Fußball bei Weltmeisterschaften. Und worüber reden wir noch? Tobias Holtkamp.
Ja, wir sprechen auf jeden Fall ja über das, was wir jetzt so in der Länderspielpause erlebt haben. Du hast wieder Benefizkick hier, Legendenspiel da. Ich war bei der Icon League. Die Zukunft des Fußballs, Fragezeichen, können wir gleich einmal ein bisschen besprechen. Und ein paar Beratergeheimnisse sollten wir lüften um einen Spieler, Matze, um einen deiner Lieblingsverteidiger.
Wir wissen schon, wo er hinwechselt. Das weiß niemand anders, aber wir wissen es schon. Und wenn ihr es auch wissen wollt, dann bleibt jetzt dran. Es geht los.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ich bin immer noch außer Puste. Ich habe schon wieder Fußball gespielt. Letztes Wochenende beim SC Verl habe ich gespielt.
Ja, das wird ein bisschen viel jetzt gerade mit dir, Matze, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich dich da jetzt nächste jede Woche auf dem Fußballplatz sehe, ich weiß nicht, ob du das in deinem gesetzten Alter von Mitte 20 wirklich noch machen solltest.
Montag habe ich schon wieder ein Spiel mit der Komiker-Nationalmannschaft. Also es ist jetzt wöchentlich, dass ich auf dem Fußballplatz stehe. Aber das mache ich alles nur, damit ich bei den echten Champions wirklich fundiertes Fachwissen habe. Weil ich habe beim SC Verl in der All-Stars-Truppe von Andreas Golombek gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Hat mal bei Arminia Bielefeld unter anderem gespielt, war aktiv, war auch Trainer jetzt, bis gar nicht allzu langer Zeit. Und da hat David Odonko in meiner Mannschaft gespielt, Ronny Maul, den wir noch aus Bielefeld kennen, Jockel Bode, auch mal beim HSV gespielt und bei Bielefeld, also eine ganz gute Truppe. Und dann, pass auf, jetzt kommt's aber, dann spielte beim SC Verl in der Legendenmannschaft, spielten zwei aus der dritten Liga und dann war einer dabei. Da habe ich gesagt, der ist aber auch nicht schlecht, du, der ist aber auch ganz gut. Und dann kam raus, ja, der ist jetzt letztes Jahr oder der ist jetzt gewechselt vom SC Verl, der spielt jetzt in Heidenheim in der ersten Bundesliga. Ich so, ah, okay.
So. Das merkt man dann schon, ne?
Das merkst du auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es so unser Eins, ich laufe zweimal nach vorne wieder zurück, da brauche ich erstmal ein Sauerstoffzelt und die rennen und rennen und rennen. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon nicht schlecht, muss man sagen.
Und parallel aber, wie gesagt, spielten sie in Dortmund auch und ja. Kloppo war zu Gast.
Ja.
Und er sagte danach, angesprochen darauf, ob ihm das nicht fehlt, dieses volle Stadion. Er ist ja dann auch wieder in seiner typischen Kloppo-Manier so vor die Kurve gesprungen und hat sich aufs Herz gehauen und so, ne? Und alles war wie früher. Aber er sagte, ich vermisse nichts. Ich habe genug zu tun. Mir fehlt nichts. Ich zweifle ja schon so ein bisschen daran, weil er dann auch erklärte, wie viele seiner ehemaligen Spieler jetzt mittlerweile den Schritt zum Trainer machen. Angefangen bei Nuri Sahin ja. Aber er erzählte dann auch, wen es wo überall mittlerweile gibt, die unter ihm Spieler waren, die jetzt eben den Schritt machen. Ich würde mich ja fast mittlerweile dahin treiben lassen zu sagen, ich glaube, der höchstens nochmal Nationaltrainer irgendwo, aber so richtig hart ins Daily Business einsteigen, vielleicht lässt er das auch bleiben.
Also erstmal muss ich sagen, ich kenne das so ein bisschen von meinem Vater, der ja auch lange Trainer war und der hat ja ganz viele Jugendmannschaften trainiert und es ist wirklich so, egal wo du hinkommst, auf welchen Fußballplatz, zu welchem Schützenfest, in welches Geschäft, auf welche Festivität, es ist immer einer da, der sagt, ah, dein Vater war übrigens mein Trainer. Schöne Grüße an den Trainer. So, also ich glaube, das ist die beste Garantie, dass du einfach viele Menschen kennenlernst und mit vielen Menschen in Kontakt warst und die sich an dich erinnern. Das wird Jürgen Klopp sicher irgendwann auch so gehen. Ich sag jetzt mal so, gib dem einfach mal ein Jahr Pause. Ich denke, der muss sich jetzt mal ein bisschen erholen. Man hat ihm ja auch die Jahre in Liverpool angesehen. Und wenn der sich erholt hat und wenn der irgendwann, wenn bei dem die Langeweile aufkommt und der war dann auf dem 20. Golfturnier und war zum 40. Mal mit Johannes Bekerner essen, dann wart mal ab, ob der nicht doch wieder Blut leckt. Also ich würde mal sagen, der verfolgt doch auch, was gerade mit Hansi Flick in Barcelona los ist. Ja, und denkt sich, das ist Menzo Spanien. Warum denn immer nur auf Mallorca wohnen? Warum nicht auch nicht bei Real Mallorca arbeiten?
Ja, aber jetzt lasst ihn mal. Das war sicherlich eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit. Der hätte entweder mit Mainz um den Klassenhalt, dann in Dortmund, dann auch alles gut gemacht, dann in Liverpool. Ich würde das den mal in Ruhe jetzt mal lassen. Und wenn er dann zu der ein oder anderen Benefizveranstaltung kommt, ob als Trainer oder nur als Kommentator, das ist für den ganzen Fußball gut, das ist für unsere Gesellschaft gut. Das ist auch übrigens gut, dass der Matze das macht. Das ist nämlich eine doppelte Geschichte. A, Matze, bleibst du gesund und fit. Du hast praktisch so ein Zwangprogramm, wo du auch Menschen hilfst, Kinder hilfst. Da kann ich nicht sagen, ach, der spielt immer nur da bei den Benefizveranstalter. Ich halte das für sehr klug in dem Alter, weil du arbeitest, was tust, für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, insbesondere Kinder, und auch für dich, dass du dich bewegst. Denn ich habe festgestellt, wenn ich dich in einer prominenten Mannschaft spielen sehe, dass du nicht immer der beste Spieler bist, aber dass du am längsten am Platz bist. Die wollen dich ja sehen, die Leute, und das eben auch für die Gesundheit. Das ist jetzt gar keine Spitze, sondern ein logisches Fazit, das ist auch für die Gesundheit ganz gut.
Du, das sehe ich aber jetzt mal ohne Scheiß, das sehe ich wirklich so, Tobi, und ich habe festgestellt, dass ich laufe ja auch, so wie du ja auch, du bist ja auch jemand, der immer in Köln läuft und in Kos am Strand und egal wo du bist, du läufst ja auch. Ich gehe auch noch ins Fitnessstudio so zweimal die Woche. Fußballtraining oder Fußballspiel ist aber doch nochmal eine ganz andere Bewegung, also diese schnellen Wechsel, dann auch einfach diese Drehungen und diese kleine Muskulatur, und wenn du öfter spielst, dann merkst du auf einmal, wie du doch auch wieder ganz gut in den Tritt kommst. Von daher, Kalli, ist das in der Tat auch einer der Gründe. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, Jan Schöppner war mein Gegenspieler, also als Gegenspieler, der auch im Mittelfeld gespielt hat, in der gegnerischen Mannschaft. Der ist seit 2020 in Heidenheim, hat letzte Saison 26 Spiele gemacht für Heidenheim. Also ein, man kann schon sagen, Stammspieler, 1,90 Meter, 25 Jahre alt. Also, das ist natürlich dann für mich auch toll, wenn ich da mal gegen solche Leute spielen kann. Weißt du, das hilft dann schon, wenn du drüber redest.
Transfermarkt, ich sehe gerade Marktwert 3 Millionen Euro. Also insofern, Matze, da hättest du dem hättest du mal in die Taschen greifen können.
Aber ich find's immer geil, wenn du es dann trotzdem auch siehst, weißt du? Also wenn du so denkst, so, der ist aber nicht schlecht, der kann aber noch was. So, und dann sagt einer, ja, Matze, du weißt schon, wer das ist. Ich so, nein. So, dann denkst du, okay, gut, man sieht's.
Du, das habe ich gesehen, als ich jetzt bei der Icon League, ich war an den beiden ersten Spieltagen bei der Icon League, das ist ja die neue, ja, ich sag mal, etwas jüngere Fußballliga, die Präsidentin Toni Kroos und Elias Nährlich gegründet haben. Sehr, sehr großer, bekannter Fußball-YouTuber. Und da war die erste Veranstaltung ja in der großen Lanxess-Arena in Köln ausverkauft und ab jetzt immer montags in Düsseldorf. Und da sind ja unter anderem auch neben einer Menge wirklich heißer Regionalliga-Kicker, die so den Stamm der Mannschaften gründen, spielt ja Claudio Pizarro zum Beispiel mit. Simon Terodde ist ein Teil, also einige Ex-Profis auch. Das geht da aber richtig zur Sache. Das hat nichts mit irgendwelchen Legendenspielen und dreimal hochhalten und fürs Publikum nochmal grinsen und No-Look in den Winkel schnibbeln. Franck Ribéry ist zum Beispiel auch dabei, die haben richtig auf die Füße gekriegt da. Ne? Also da geht's schon in den 2x12 Minuten darum, wirklich zu gewinnen. Und im Grunde, das sagte Simon halt eben auch, ne, hat der seine, der hat nicht mit dem Fußball aufgehört, der hat seine Karriere verlängert und jetzt spielt er halt in der Icon League. Weil wenn dann Toni Kroos auf dem Platz ist, natürlich sind die Jungs aus der Regionalliga motivierter denn je, weil wenn die mit dem spielen können und Ribéry, dann wollen die natürlich zeigen, was sie können.
Aber das geht nur, sag ich dir, das geht nur, weil das Feld kleiner ist. Ich sage dir, wenn das Feld größer wäre, dann würdest du, klar, jetzt ist Pizarro natürlich mittlerweile auch ja irgendwie, keine Ahnung, ne? Anfang 40, keine Ahnung. So, da irgendwann.
Ja, das war er ja schon, als er noch gespielt hat. Er müsste
stimmt, Anfang 70. Das heißt, der wird ihn jetzt auch nicht mehr weglaufen. Also läuferisch sind die natürlich mitunter besser. Aber ich war mal mit jemandem aus, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der auch aus dem Fußballbereich ganz gut, sich sehr gut auskennt und so. Und dann war ich mal hier beim SV Lippstadt auf der Tribüne. Ne? Und dann habe ich so gesagt, immer, wer von denen hier denn bei euch, hätte bei euch in der Mannschaft, wer hätte eine Chance? ne? Von denen, die da in der Region, ich weiß nicht, war Lippstadt gegen Lotte oder irgendwie so. Und dann sagte er, ganz ehrlich, keiner. Ich sag, wie keiner? Nee, keiner, sagte er. Ich so, warum? Ja, weil der Sprung dann von der Regionalliga, es war jetzt natürlich Regionalliga eher Mitte, unten, muss man sagen, dann doch so groß ist zur zweiten Liga. Es kann schon mal sein, dass einer durchrutscht, der dann irgendwie sich auf einmal entwickelt, sagte er. Aber grundsätzlich, wenn du einen Spieler hast, Regionalliga, 25 Jahre alt, sagt er, ist der Zug eigentlich abgefahren. Ist der Sprung nochmal so groß zur Bundesliga, dass da keine Chance besteht. Auf dem kleinen Feld ist das wahrscheinlich wieder was. Kalli, du kannst das doch besser beurteilen noch als wir. Würdest du das auch so bestätigen, was der gesagt hat?
Also ich muss zum Beispiel sagen, ich habe ja an dem gleichen Wochenende zwei Benefizveranstaltungen gehabt. Einmal an dem sogenannten Sonntag bei Joey Kelly auf seinem Gestützhof oder Reiterhof oder wo früher auch die Familie gewohnt hat, und montags in der Heimatstadt Glöwisch. Ist das deine Heimatstadt, das große Benefizspiel? Tolle Organisation, tolle Spiele, für mich ein bisschen zu wenig Zuschauer. Dafür war das sonntags, bevor ich da losgefahren bin, zum Joey Kelly erst, war ich im Hyatt. Ich dachte, das muss doch hier ein großes Spitzenspiel sein. Laura von Tora kam vorbei, sah auch der Bruder noch von Groß, ich sah den anderen, alles, also aktive große Spieler, die wollte ich nur zugucken, ich weiß nicht, wer mitgespielt hat, jede Menge Promis. Ja, sah, wir haben gleich in der Halle geht's los, eben das Turnier, was du gerade angesprochen hast. Also von der Attraktivität, ich weiß nicht, ob es sich so halten kann oder ob es sich so entwickelt oder ob es nur war, weil es jetzt ein großes Opening in der Kölner Sporthalle war, also sowohl nee, Journalisten,
das wird sich halten.
Also mal, das war auch der Sportchef oder der führende Nationalschreiber vom Express, da Marcel Schwamborn, also zwei Promis, Fußballer, noch aktiv aus der ersten Liga, also und jede Menge, ja, auch Wohlhabende, die ein bisschen in die Kasse reinschmeißen können. Also
pass auf, Kalli, da waren 15.000 Leute in der Lanxess-Arena und auch jetzt die etwas kleineren Events in Düsseldorf jeden Montag, die sind alle ausverkauft und zwar sind da 13, 14, 15, 16, 17-Jährige, auch 20-Jährige, die wahnsinnig Bock auf Fußball haben, die aber das klassische lineare Spiel, sag ich mal, das auch im Fernsehen übertragen wird mit 2x45 Minuten, nicht mehr als extrem attraktiv für sie erachten. Und das ist ja okay. Der Fußball mit 2x45 Minuten, der wurde in einer Zeit erfunden, die nichts mehr mit der heutigen Zeit zu tun hat. Ne? Und die Halbwertszeit von allem und die Schnelligkeit im Leben der Heranwachsenden, der Teenies, hat sich einfach verzehnfacht, ne? Und die swipen von rechts nach links.
Ich wollte dir auch nur die Attraktivität sagen. Ich habe das ja auch mitgekriegt, das 15.000, also alle knacke voll. Ich habe das dann auch mitgekriegt im Vorfeld, wie viel auch von Promis, auch Journalisten, das sind ja eben nochmal Marcel Schwamborn, noch alles schon im Hyatt Hotel. Das war so, als wenn Bayern München in Bayer Leverkusen spielt, ohne Flachs. Alles war da vertreten schon. Dann denke ich, was ist denn Hellos? Und dann hat mich endlich der Bruder von Toni, der ja ein cleveres Kerlchen ist, der Felix, das ist ein richtiger Felix, der so fix in Ideen und ein großartiger Junge, der macht die Rolle auch als der jetzt unbekanntere Spieler oder Bruder vom Toni, sehr, sehr gut, großartig, und die verstehen sich auch beide fantastisch. Also das war schon da zu erkennen, dass da der Luft brennt, dass der auch der Bär tanzt bei den Veranstaltungen.
Du, aber es gibt ja immer diesen sogenannten Klosterpforte Cup. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist einmal im Jahr in der Klosterpforte in Marienfeld, da wo die portugiesische Nationalmannschaft jetzt ihre Unterkunft hatte während der Europameisterschaft. Und da habe ich letztes Jahr einen Auftritt gemacht, als Jürgen Klopp im Übrigen. Ne?
Ja.
Ja, so, ja. Und da haben sie mich dann anschließend gefragt, ob ich noch mitspielen möchte beim Klosterpforte Cup. Dann habe ich gesagt, ja, mal gucken und so. Und dann habe ich aber nicht so gut geschlafen. Dann hatte ich irgendwie gedacht, so, ach, ich weiß nicht. Und dann habe ich das gesehen. Das ist ungefähr die Spielgröße ist oder die Spielfeldgröße wird ähnlich sein wie jetzt da bei der Icon League. Und da waren dann auch viele so Autohaus, Opel Autohaus, Schneider und so. Und die haben sich aber alle in die Mannschaft, außer zwei Verkäufer, Regionalligaspieler geholt. So, und dann habe ich das gesehen morgens um 10 und dachte so, alter Schwede, da ist aber Tempo drin. Und da hast du gesehen, dass dann auch die Mannschaften, so Traditionsmannschaft Schalke oder Traditionsmannschaft Leverkusen, schon extreme Probleme hatten, zum Teil auch ausgeschieden sind, weil die natürlich noch voll im Saft stehen und irgendwie fünfmal die Woche trainieren. Aber, und das ist der einzige Unterschied, es ist das Feld halt etwas kleiner. Das macht's natürlich, das macht die Zugriffsmöglichkeit. Also da kann natürlich der Regionalligaspieler seine Fitness besser ausspielen und der Bundesligaspieler, sagen wir mal, dieses, was er über Jahre gelernt hat auf dem großen Feld, ne, so Stellungsspiel und so, das nicht so gut in die Waagschale werfen. Und das macht's natürlich dann ausgeglichen.
Aber mal als freundschaftlicher Berater, Matze, kann ich dir Freunde sagen, mach bei diesen Veranstaltungen bitte ausschließlich Kloppo, weil du das so hinkriegst vom Sprechen, vom Aussehen und da Kloppo wird dann auch nicht so ein Spieler. Da, hör zu, jetzt kommt der Entscheidende.
Kloppo
war nicht so ein Spieler, dass der da glanzvoll als Fußballer aufgetreten ist.
Ach, du meinst ja, das ist bei mir auch so, danke.
Nee, das fällt dann gar nicht so auf, verstehst du? Franz Beckenbauer, machst du an die, das ist doch niemals der Franz Beckenbauer früher. Guck mal, wie der da rumstostiert. Und Kloppo hat sich da auch selber nie so ernst gemacht. War ein sehr sorgfältiger, disziplinierter Spieler. Und er lag mal immer im Zimmer als unser weißer Brasilianer, kennst du ja, ne, aus deiner Ecke oben, Ansgar Brinkmann, der hat ein Buch geschrieben und dann hat man ihn gefragt, Herr Klopp oder Jörn, wie ist das eigentlich, du hast ja mit dem weißen Brasilianer, hast du doch auch mit Brinkmann zusammen bei hier in Mainz gespielt, ne, und der ist immer gewechselt und du warst immer treu. Hat er eine super Aussage gemacht, in dem Buch habe ich das gelesen. Kloppo sagte, ja, das ist ganz einfach. Der weiße Brasilianer kriegt jedes Jahr ein Angebot und kann sich dann so zwischen zwei, drei Vereinen entscheiden, wo er hingeht, innerhalb der zweiten Liga. Vorwiegend hat er mal erste Liga gespielt. Ich krieg die nicht, deswegen bleib ich in Mainz. Also war eine tolle Aussage vom Kloppo, der sich da auch nicht so ernst genommen hat. Ich glaube, das kann er sich auch erlauben. Absolute Weltklasse als Trainer, wenn er sagt, Mensch, Fußball war ich nicht auf dem gleichen Level. Deswegen ist das für dich ideale Position, da auch bei der neuen Veranstaltung.
Ja, übrigens, neben mir in der Kabine beim SCFR saß auch noch einer, wo ich dachte, den kenne ich auch irgendwo her. Weißt du, ich hatte nur die Trikots noch nicht gelesen. Und dachte ich so, da war es Fatmir Wata. Kennt ihr den noch? Fatmir Wata.
Der Erfinder der Batterien, ne?
Ja, und die Batterie vom Fatmir Wata war aber in der Pause leer. Er war dann irgendwie weg. So, aber Fatmir Wata bei Waldhof Mannheim gespielt, bei Arminia Bielefeld und dann später, glaube ich, noch bei Koblenz oder so. Auf jeden Fall Fatmir und Nationalspieler Albanien 17 Mal. Verstehst du? So, das ist dann immer so lustig, wenn du denkst so, ja, also kennt ihr das auch? Du triffst dann so einen und dann gehen auf einmal so im Kopf so lauter Geschichten und so Bilder auf und du denkst, ja, genau, Fatmir Wata, wart mal, das war doch damals 2001 bis 2007 Arminia. Ja. Mensch.
Ich verbinde das lustigerweise immer mit Trikotwerbung. Ich sehe die dann spielend und so, weil ich damals ja auch immer jedes Panini-Album und sowas hatte und dadurch habe ich die Trikots immer so vor Augen und dann sehe ich irgendeinen Spieler aus, keine Ahnung, späten 80er, 90er Jahre und verbinde automatisch, ach, der war doch damals Opel. Der war ja doch damals, stimmt, keine Ahnung.
Ja, ja, genau.
Talsit, ja, ja, ne? Oder was weiß ich was, ja. Hatte ich am Montag da in Düsseldorf auf der Tribüne stand eine Zeit die Familie von Antoni Modest neben mir und Toni selbst auch, hatte seine ganzen Kinder dabei, die haben natürlich auch geguckt, weil das ist für die Kids wahnsinnig interessant, da eben diesen Fußball zu sehen. Und dann sprachen wir ihn mal an, ob er nicht Lust hätte. Ich habe mal geguckt, also er ist vereinslos im Moment. Toni Modest hat zuletzt auch bei Al-Ahli gespielt. Also von Dortmund war er auch nach Saudi-Arabien gegangen. Und da haben wir ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte bei den Vontorias. Das ist ja das Team, das Laura Vontora am Start hat bei der Icon League. Ob er da nicht mal Lust hätte, mit einer Wildcard nächste Woche im Sturm zu spielen. Grinste er ganz breit und sagte aber, nee, er probiert tatsächlich noch einen Fuß wieder ins deutsche Profigeschäft oder grundsätzlich ins Profigeschäft zu kriegen und hat Lust nochmal wieder mitzuspielen. Also wer weiß, er ist ja vertragslos, vielleicht gibt's irgendeinen Zweitligisten, Ambitionierten, der Toni Modest noch holt.
Also vielleicht kannst du ja Laura mitteilen, ich wäre durchaus bereit, die Wildcard in Anspruch zu nehmen, und zwar im Sturm. Ich würde einfach 5 Minuten den Gegner zuquatschen. Das könnte eventuell den entscheidenden Vorteil bringen. Vielleicht, dass du das nochmal mit Laura besprichst. Ich überlege mir auch richtig gute Gags. Ich könnte auch als Lothar Matthäus spielen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, dass ich als Lothar Matthäus auflaufen tue bei den Wondorias.
Wenn du dich halt verkleidest als Lothar, dann sagt jedoch, das ist der Lothar. Sobald du an den Ball rangehst und läufst, so, das kann niemals der Lothar sein. So schlecht kann er doch nicht geworden sein.
Pass auf, wir machen Ronaldo, ja, und dann gehe ich einfach nur vorne in die Spitze rein, hebe mal die Arme, weil ich nicht angespielt werde, und dann sagt jeder, jo, wie bei der Europameisterschaft. Das fällt auf gar keinen Fall auf.
Und machst deine Mitspieler zur Sau, das kannst du doch dann gut.
Ja. Ne? Oder?
Aber Kameraden,
sag das doch mal bitte der Laura. Ich würde als Ronaldo vorne drin stehen, würde nur lamentieren, würde dann da fragst du mal, es reichen ja 2-3 Minuten.
Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ja. Oder auch dich als Lothar da am Spielfeld ran zu haben. Das ist,
ja, sehr gerne. Ich bin natürlich dabei, ist überhaupt gar kein Problem an Lothar Matthäus. Der Kult Lothar ist jetzt nicht mehr bei RTL, der ist jetzt bei der Baller League.
Bei der Icon League. Das ist ja das Verrückte.
Bei der Icon League, oh Gottes Willen. Kardinalsfehler.
Konkurrieren ja. diese Ligen ja am Montag. Die sind ja beide, finden ja am Montag statt, weil das eben der Tag ist, an dem dann auch die Profis, die ja auch involviert sind, an dem die dann ja zumindest keine Spiele haben, ne? Oder vielleicht Training nachmittags, und dann kommen sie darüber. Aktuelle Spieler haben ja sozusagen ihre Trainerrolle da, oder. Also es ist ganz interessante Entwicklung, dass mittlerweile das so akzeptiert ist oder mehr und mehr akzeptiert wird, dass aktuelle Fußballer nebenher solche zeitintensiven und auch öffentlichkeitswirksamen Soloprojekte haben können. Ne? Also da passiert ein bisschen was.
Ich wollte noch eine Sache sagen, da bin ich ein bisschen stolz, Kalli, und wir drei waren ja da, dass jetzt zumindest unser Numero Uno Cup in der Sportbild Erwähnung gefunden hat. Also wir sind sozusagen auf den Spuren der neuen Ligen. Aber ich wollte jetzt noch mal eines sagen, bevor ich das vergesse. Und ich weiß, Kalli möchte jetzt wieder über Bundesliga sprechen. Aber ich habe neulich durch Zufall am Rande mitbekommen, dass es jetzt sogenannte eine Fortnite-Weltmeisterschaft gibt. So im übertragenen Sinne, die in Texas ausgetragen wird. Da sitzen in einer Halle 15.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und schauen Menschen dabei zu, wie sie Fortnite spielen. So, das wird live gestreamt weltweit. Da sitzen dann Kommentatoren, die auf Deutsch kommentieren, auf Englisch kommentieren. Und dann sitzen die Jugendlichen und Kinder wirklich vor dem Fernseher und gucken sich 5 Stunden lang diese Fortnite-Weltmeisterschaft an. Und die Spieler sind irgendwie zwischen 14 und 25. Und danach, Tobi, mit 25 geht die Karriere dem Ende entgegen, weil du dann nicht mehr schnell genug bist. Da sind die Finger zu langsam. Das ist das, was du ja eben meintest, dass die Jugend von heute da...
Und die Birne vor allem. Bei Fortnite geht es ja wirklich so um Reaktionsgeschwindigkeit und so. Und
das, hast du dir das mal angeguckt? Hast du mal da, ich habe da mal hintergestanden, wenn so Fortnite gespielt wird, da musst du auch, was du keinen epileptischen Anfall kriegst, jetzt mal ernsthaft, weil das so schnelle Bildwechsel sind. Da ist ja kein Wunder, dass sich in der Schule alle aufs Buch nicht mehr konzentrieren können. Aber das findet natürlich das Sehverhalten, da gebe ich dir recht, könnte sich dadurch schon ändern. Das wollte ich nur noch mal eben anbringen.
Jetzt haben wir über die Hälfte der Zeit schon mit Arne, ich finde das doch gut, mal über die anderen Veranstaltungsmodule oder Arten des Fußballs gesprochen. Jetzt würde ich bitten, vielleicht kann du und Tobi 30 Sekunden, so 30 Sekunden die Denkminute für Christoph Daum, der wird es ja jetzt die Trauerfeier veranstaltet, auch vom 1. FC Köln, VfB Stuttgart oder Bayer Leverkusen, dass man noch vielleicht noch 30 Sekunden innehält, du verlierst 30 Sekunden, 2-3 Sätze sagst, und danach geht's am Wochenende mit Bundesliga noch, zweite Bundesliga, der Rausche doch, der Knall noch, tolle Paarungen, bevor dann in der nächsten Woche die Champions League auch startet, dass man jetzt an die live-ernsthaften Live-Ergebnisse anschließt sich oder ankoppelt.
Dann machen wir das jetzt einfach so. Ich drücke mal einfach die Stoppuhr, damit wir 30 Sekunden einfach machen wir genau das, was Kalli gesagt hat. Ist doch gut. Ist ja egal, wer. Tobi startet, ich starte die Uhr, wenn du sagst, ab jetzt gedenken wir.
Ab jetzt, Tobi.
So, liebe Freunde, und jetzt geht es weiter mit Fußball. So ist das Leben, das muss man klar sagen. Die Show geht immer weiter. Das ist ein bisschen verrückt, ganz ehrlich. Manchmal ist es seltsam, dass, ne, findet ihr nicht, dass wenn irgendwie sowas passiert oder wenn sowas widerfährt, was zum Leben natürlich dazugehört, das müssen wir ja auch nochmal ganz klar sagen. Das ist halt nun mal Teil des Lebens, Geburt und am Ende natürlich dann auch der Tod. Und trotzdem ist es immer, finde ich, interessant oder erschreckend, hört sich doof an, aber dass eigentlich alles so weiterläuft, ne? Und auf einmal ist schon eine Woche ins Land gegangen oder zwei Wochen ins Land oder mehrere Tage irgendwie. Und es ist alles so, als wenn nichts passiert wäre. Und das,
ich finde das oft fast ein bisschen ungerecht irgendwie, ne? Also gerade demjenigen gegenüber, dass das Radio genauso weiterläuft, dass im Grunde jedes Auto weiter, dass die Leute sich genauso weiter aufregen vor der Ampel, ne, wenn man jemanden verloren hat, der einem total, total nahe stand. Und die Bilder aus Köln. Die Trauerfeier findet ja heute am Donnerstag, also wenn die Leute jetzt heute und so vorhören, findet sie ja statt. Die werden auch, ne, durch die Zeitungen gehen, die wird jeder auf seinem Handy haben. Ich finde das eine ganz tolle Idee, dass eben der 1. FC Köln, Stuttgart und Bayer Leverkusen gemeinsam in dem Stadion Christoph Daum gedenken. Und halt sehr viele Freunde, Bekannte. Kalli, du wirst ja auch da sein. Ganz viele Reden sind vorbereitet. Pierre Littbarski soll eine sehr emotionale Rede halten. Du bist ja sogar involviert, soweit ich weiß, da in die Vorbereitungen. Also das wird ein gebührender Abschied, aber nichtsdestotrotz, und das ist das, was du meinst, Matze, einen Tag später knallt die Bundesliga wieder los und in Dortmund schreien 70.000, 80.000 ja, ihren BVB gegen Heidenheim nach vorne. Ne?
Aber vielleicht ist es ja auch gut so. Ich kann mich erinnern, früher hat man sich immer so ein bisschen darüber geechauffiert, wenn dann irgendwie so nach einer Beerdigung dann Kuchen gegessen wurde. Ne? Dann haben manche gesagt, das geht doch nicht, da kann man doch nicht schon, das ist doch, es hieß ja dann immer der Leichenschmaus. Ich glaube, das war ja so die Bezeichnung. Und andererseits, finde ich, ist es aber vielleicht auch genau das Richtige, weil ich habe festgestellt, für diejenigen, die dann die Hinterbliebenen sind, ist die schlimmste Zeit eigentlich gar nicht, oder was heißt gar nicht, die Zeit ist immer schlimm, aber noch schlimmer wird es eigentlich, wenn die Ruhe einkehrt. Also wenn eben sozusagen dies mit Karten schreiben, das ist, glaube ich, das, wenn dir wirklich es bewusst wird, so dass der jeweilige ist jetzt nicht mehr da. Deswegen, glaube ich, ist es vielleicht sogar an mancher Stelle auch ganz gut. Und jetzt lass uns wirklich auch über Fußball reden. Wir befinden uns ja im Jahre 1 nach Manuel Neuer. In der Nationalmannschaft ist jetzt gefühlt alles anders. Thomas Müller weg, Gündogan weg, Neuer weg und Toni Kroos weg.
Toni Kroos.
Das haben wir bei den letzten Spielen ja schon gesehen, dass sie jetzt an den Anblick von Marc-André Ter Stegen, der das mit Sicherheit hundertprozentig verdient hat, aber trotzdem erst gewöhnen müssen. Aber in der Bundesliga bleibt uns ja Manuel Neuer erhalten. Erstmal noch. Ne? Und das finde ich auch ganz gut
ja,
so.
Ja.
Gegen wen spielen die Bayern jetzt? Die spielen gegen Kiel, ne? So. Wo ich ja schon gesagt habe, das wäre eher mein Topspiel statt Dortmund gegen Heidenheim.
Naja, du hast dich ja sehr unsympathisch gemacht letzte Woche, absolut.
Überhaupt
weil
nicht.
Du wirklich das nicht als Spitzenspiel akzeptierst und auch nicht würdigst, was die Heidenheimer da leisten aktuell.
Doch, und das ich sag mal so, das große ganze Universum hat es mir sofort heimgezahlt, indem es mir als Gegenspieler einen Heidenheimer geschickt hat bei Ferl.
Es gibt einen
Fußballgott. Wir haben übrigens 4-1 oder 5-1 verloren. Also das war die Rache folgt da auf dem Fuß. Ich habe noch darüber geredet.
Du, Mats, ich kann mich noch gut daran erinnern. Letztes Jahr war das auch im Monat September, ich glaube, zweite, dritte Spiel. Dortmund als hoher Favorit gegen Heidenheim. Genau wie jetzt auch. Dortmund führte auch ziemlich schnell 2-0. Es sah aus, als wenn es, also in der ersten Halbzeit vielleicht ein 4-5-0 gibt. Plötzlich waren die froh, dass sie mit 2-2 vom Platz gegangen sind, weil die Heidenheimer in der zweiten Halbzeit nicht nur glücklich, auch spielerisch stark zurückkam und dann plötzlich die verdutzten Dortmunder so ein bisschen die Flügel gestutzt haben. Also es war dann ein verdientes 2-2. Normal kannst du sagen, wenn Heidenheim oder damals, jetzt sind die ja auch schon international, haben sie sich ein bisschen so rein hier mit der reinen Nase reingesteckt. Damals heißt es, Mensch, jetzt geht Heidenheim nach Dortmund, da gibt's da rar, steht schon früh 2-0, aber immer spielen sie 2-2. War auch der Monat September. Ich sehe zwar auch jetzt, um damit mich keiner als Traumtänzer abtut, ich sehe auch jetzt Borussia Dortmund als der Favorit im Spiel gegen Heidenheim zu Hause. Auch gerade aufgrund des letzten 2-2 im eigenen Stadion, werden die sehr, 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 sehr konzentriert zur Sache gehen, wollen sie auch da oben mit festsetzen, sind oben schon drin, beide haben eine, so ja, Tabellenführer, man glaubt's kaum, aber es stimmt alles, wie es dann morgen Freitag losgeht, ne?
Ich glaube, ich habe ein paar Gedanken gemacht zu dem Spiel, dass der Fakt, dass das Spiel am Freitagabend stattfindet, Borussia Dortmund helfen wird, weil durch einen Sieg gegen Heidenheim können sie Tabellenführer werden. Also sie haben ja mit 4 Punkten jetzt so auf Platz 4. Das ist psychologisch ganz, ganz wichtig, klares Ziel vor Augen kannst du zumindest für eine Nacht, und das lieben die Dortmunder ja auch, so wenn sie dann im Dunkeln nach Hause gehen, abends vielleicht noch ein Bierchen irgendwo trinken, dann sich so als Tabellenführer zu fühlen, das ist eine ganz besondere Motivation und hat in meinen Augen sogar ein bisschen eine Wirkung, anders als wäre das jetzt so ein Samstag 15:30 Spiel. Ganz schwierige Aufgabe, Heidenheim kann nur gewinnen, aber psychologisch kann Dortmund eben Erster werden und das wird sie beflügeln, glaube ich.
Würde ich auch drauf tippen, bei allem Respekt vor Heidenheim muss man ja wirklich nicht tief vor verbeugen. Erste Saison, haben uns auch gewundert, wie sind die Huppe stehen, ich bin die Tage noch in einem kleinen Örtchen da vorbeigefahren. Dann habe ich früher schon mal mit Bayer Leverkusen da so ein Benefizspiel gemacht. Denkst, das gibt's doch gar nicht. Und großer Respekt vor dem gesamten Verein und für den Verantwortlichen. Und trotzdem bin ich auch der Auffassung, dass die Dortmunder am morgigen Freitag Tabellenführer sind. Also ich, wenn alles normal läuft.
Hör mal, was ist denn mit dem Tar überhaupt los? Was ist denn da mit dem Tar los? Ich mach mir Sorgen um unseren Freund Tah. Der war ja letztes Jahr, war das ja ein überragender Spieler in der Bundesliga und alle haben den Tah gefeiert. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihm dieses ganze Wechseltheater, dieses ganze Hin und Her so gar nicht so richtig gut tut. So, also jetzt hat ja selbst der holländische Trainer sogar Koeman hat jetzt gesagt, der war in der ersten Hälfte, hat richtig schlecht gespielt. Und es war die logische Konsequenz, dass er runtergegangen wurde. So, ich mache mir Sorge um den Tag.
Muss ja auch ein scheiß Sommer gewesen, muss man mal ganz ehrlich sagen für ihn. Ne? Also das trag mal im Kopf, so wenn du nicht genau weißt, wo es hingeht, was passiert. Die Bayern wollen dich unbedingt haben. Aha, unbedingt. Am Ende sind es aber 5 Millionen, die dann den Unterschied machen bei einem FC Bayern. Ist das vielleicht doch eher ein Signal, dass sie dich zwar gerne günstig als Kaderauffüller gehabt hätten, als Option, aber vielleicht doch nicht unbedingt als Verstärkung. Also wir sagen immer, das sind irgendwelche Roboter oder irgendwelche Superstars, die müssen das ertragen. Ja, können, wissen wir, sind sie alle nicht. Und du brauchst, du bestehst aus Gefühlen. Und das kann dich schon mal, also absolut menschlich, dass du da auch mal vielleicht eine kleine Delle hast. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, nicht über die Qualitäten von Jonathan Tah reden.
Ist es da nicht dann auch Aufgabe des Beraters? Wer ist der Spielerberater von Tah? Wo ist der?
Zahavi heißt der. Der wurde mal als Piranha bezeichnet von Uli Hoeneß.
Ja, aber wäre es da nicht auch schlau, wenn dann der Berater relativ zügig, also ich sag mal so, jetzt klar ist das wahrscheinlich das normale Geschäft, dass da verhandelt wird und bis zur letzten Minute und so, haben wir ja bei Mats Hummels auch gesehen mit Rom. Aber wäre es da nicht auch schlau, wenn der Berater sagt, ja, wir setzen uns nicht.
Ich kenne den Tah seit jungen Jahren noch schon, also noch beim HSV. Jugend, der war ja mal in Düsseldorf und eigentlich ein charakterlich einwandfreier Junge liegt jetzt daneben. Das hat man nicht nur beim Länderspiel gesehen, der war auch davor zu Hause, nicht in der gewohnten Sicherheit, als man nach einer 2:0-Führung noch 3:2 verloren hat. Das ist jetzt nicht der Hauptschuldige, aber er war nicht so drauf wie sonst. Und wenn ich an den Berater denke, denke ich an nichts Gutes. Wenn ich an den Tah denke, denke ich an einen guten, vernünftigen Spieler, der eine tolle Serie jetzt auch bei Bayer Leverkusen hingelegt hat. Und wenn er dann eine Anfrage von Bayern München oder von einem großen internationalen Club kriegt, ist das auch legitim, darüber nachzudenken. Aber ich würde ihm jetzt sagen, stell diesen Denkapparat ein. Du bist im nächsten Jahr noch in Leverkusen, mach das Beste für dich, für Leverkusen, auch für dich gerade Richtung Nationalmannschaft und beschäftige dich nicht so viel dich jetzt mit anderen Dingen.
Ganz interessant, zu dem Berater ist ja tatsächlich, also Pini Zahavi, ne, ist ja so eine Beraterlegende, aber wie gesagt, von Uli Hoeneß damals als geldgieriger Piranha mal tituliert, Doppelpass. Als es um Alaba ging, weil irgendwann hat sich dann Alaba bei den im Gespräch um die Verlängerung den Zahavi als Berater geholt und dann ist ein anderer Wind auf mal durch die Säbener gewählt.
Du hast so, und ein jetzt, gutes Gedächtnis und auch ja, fachlich. Das ist genau das, der fiel mir direkt rein. Ich wollte gar nicht so weit reinnehmen, weil ich auch da sehr gut kenne, den auch als Spieler nicht sehr, sehr schätze. Ja. Aber deine Analyse gefällt mir. Ich hätte es lieber, ich hätte es auch selber machen können, aber mir ist lieber, dass du die macht das.
Wenn das Team Zahavi mit am Tisch sitzt, dann wird es sehr, sehr schnell mitunter mal sehr, sehr teuer. Und er hat ausgezeichnete Kontakte, der Pini Zahavi, natürlich nach Spanien. Er hat auch schon für den FC Barcelona, ich glaube, im Auftrage häufiger mal gehandelt und Spieler geholt und den Trainer geholt. Weil Hansi Flick hat sich in den letzten Monaten auch von Pini Zahavi beraten lassen und hat darüber den Weg zum FC Barcelona gefunden. Deswegen
daraus schließe ich, ja, daraus schließe genau, ich, Tobi, genau, ich nehme genau deine unglaubliche Fachkenntnis hier mal auf und schließe daraus, dass möglicherweise Jonathan Tah, nachdem der FC Bayern eben ihn vielleicht doch nicht so gerne gehabt hätte,
Achtung, Achtung, wäre, das ich,
Geld zu bezahlen.
Achtung,
nee, warte. Nicht immer, Kalli, nicht immer Achtung, Achtung, wenn du keinen Bock mehr hast. Ich wollte jetzt ganz kurz mal eben mitteilen, die wahrscheinlich, Achtung, Achtung, Silvia, es muss jetzt was zu essen geben. Nee, warte, ich wollte nur sagen, dass doch die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Jahr in Barcelona spielt, wenn der Vertrag jetzt nicht verlängert wurde, und Hansi Flick auch noch denselben Berater hat. Ja, ich meine, wenn der 1 und 1 zusammenzählen kann, der weiß ja doch eigentlich schon, dass der ja nächstes Jahr nach Spanien geht. Das ist doch fast schon sicher. Jetzt mal ehrlich, das ist doch eigentlich safe.
Hättest du mich aussprechen lassen, hätte ich diesmal nicht, Achtung, Achtung, ich weiß jetzt Besseres. Ich hätte gesagt, Achtung, Achtung, Matze gibt eine erstklassige Analyse ab. Ich könnte sie ihm blind glauben, obwohl ich es nicht offiziell bestätigen kann. Es gibt doch mal Achtung, Achtung für etwas Positives, ne? Oder?
Kalli, aber was? Kalli, was du aber ja auch nicht bestätigen, was du ja nicht bestätigen darfst, ist,
ich hab's nicht bestätigt, aber das liegt ziemlich logisch auf der Hand. Ich kann jetzt sagen, dass das so ist, aber.
Nein. Und es gab ja sogar die Situation, dass sich der Sportdirektor vom FC Barcelona, Deco, den kennen wir ja auch noch als Spieler, zumindest die etwas älteren, der hat sich ja am allerletzten Tag der Transferperiode noch in Leverkusen gemeldet. So wurde es mir zugezwitschert und hatte mal gefragt, wie sind denn genau die Konditionen bei Jonathan Tah? Also den Kontakt gab es da schon und es hätte möglicherweise noch einen Last-Minute-Wechsel geben können. So. Jetzt hatte Barcelona aber dieses Thema ja mit den Spielergenehmigungen. Wen können sie jetzt anmelden und so weiter? Weil gibt's ja ein bisschen Stress um finanzielle Themen auch. Deswegen durfte Daniel Olmo ja auch zunächst noch nicht spielen und so weiter. Und das hat dann, glaube ich, auch die Tah-Seite dazu bewogen, jetzt erstmal nichts überstürzen zu wollen. Aber für nächstes Jahr ist das eine Option. Jetzt.
Ich gehe noch einen Schritt weiter, Tobi. Der Trainer Xabi Alonso könnte ja auch jetzt sagen, ich kümmere mich jetzt um den Tah, dass der verlängert und dass der jetzt hier und das geht doch nicht. Und der ist ja auffällig zurückhaltend. Jetzt kann man sagen, der Xabi Alonso ist immer zurückhaltend, hat sich da nie groß zu geäußert. Aber der könnte sich doch auch denken, wenn ich nächstes Jahr vielleicht Trainer bei Real Madrid wäre, dann könnte auch ich den Tah mitnehmen. Deswegen lass den mal schön hier bei uns spielen, ohne Vertragsverlängerung. Das ist doch super.
Weil du weißt ja, zu welchem Verein dann der geldgierige Piranha Zahavi Alaba gebracht hat damals. Zu Real. Also der ist nicht nur mit Barcelona sehr, sehr eng, sondern auch mit Real.
Also, kann so sein, würde ich aber nicht so sehen, weil eben gerade Alonso gezeigt hat, wie viel Fair Play er hatte und in Finanzverhandlungen. Und für Alonso oder für Xabi ist jetzt eigentlich entscheidend, wie steht Leverkusen, das ist meine Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass er dann solche Spielchen um die Ecke rum auch nur gedanklich mitverfolgt hätte, schließe ich aus. Obwohl es möglich wäre, aber diese Sache schließt sich aus, wobei ich nicht Barcelona ausschließe. Da habe ich dich ja heute gratuliert, Matze, du kleiner Dreck, sagt auch wieder, dass du wieder analysiert hast, ne?
Absolut. Ich bin ja auch dankbar, Kalli, dass du mich oft bestätigst und mich auch oft lobst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber
Matze, was war dein größter Wechsel, Matze? Fußball? Oh, gab's mal einen mit Nebengeräuschen, ja, sagen wir so?
Ja, es ist meistens, wenn ich gewechselt war, war irgendwie was in hat's im Gebälk geknirscht, weil ich bin ja eigentlich immer ein recht loyaler Mensch. Es gab zwei Wechsel. Einmal war es so, dass mich ein Trainer, mit dem ich vorher zusammengespielt habe, der hat mich nach 2 Minuten ausgewechselt bei einem Spiel, weil wir irgendwie nach 2 Minuten 0-2 zurücklagen. Beide Angriffe kamen aber über die rechte Verteidigerseite, also nicht über meine Seite. Ich habe links Innenverteidiger gespielt. Jetzt kann man sagen, ja, der Verteidiger ist immer an den Gegentoren beteiligt. War ich aber wirklich in dem Moment nicht. Und dann hat er mich nach 2 Minuten ausgewechselt. Und dann habe ich wirklich, oder nach 3 Minuten, da war ich so sauer, weil ich gesagt habe,
zu Beginn der Saison direkt? War das irgendwie gleich Saisonstart?
Nee, das war relativ gegen Ende der Saison. Da waren vielleicht nur 3-4 Spiele oder was. Und dann hatte er mich irgendwie ausgewechselt. Da bin ich wirklich in die Kabine und ich bin selten beleidigt und sauer. Wirklich. Aber da war ich richtig sauer. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber das ist wirklich eine Beleidigung, mich als gestandenen Mann nach drei Minuten da rauszunehmen.
Du hast ihn so beschimpft. Dann, du hast nicht gesagt, sorry, du hast ihn als Arschloch beschimpft.
Nein, das mache ich nicht. Nein, das wirst du von mir. Also ja, im Gegenspieler habe ich mir sicher schon mal beleidigt, wenn der mich beleidigt hat oder was auch immer. Aber auf alles in einem Niveau, was man halt so, ne, kennt und was auch noch okay ist. Aber da war es dann so, da war ich so angefressen und wenn der dann gekommen wäre und hätte gesagt, jo komm, war vielleicht nicht in Ordnung, nicht nach 3 Minuten raus, weil das hatte ja nichts mit dem Spiel, es war ja Quatsch. So. Hat er aber nicht und dann habe ich gesagt, gut, dann wechsle ich. Und dann bin ich von da in die Bezirksliga gewechselt, ohne dass
nach
mich
oben,
aber eigentlich...
Nach oben oder nach unten? Wo ja, hast du
nach,
vorher gespielt?
Nach oben. Nee, da bin ich nach oben gewechselt, in die Bezirksliga. Und da war ich dann erst Ersatzspieler, weil der Trainer jetzt war nicht so mein allergrößter Freund, will ich mal formulieren. Aber als der Trainer dann weg war, da war ich dann Stammspieler und bin dann vom Verteidiger zum Stürmer avanciert und habe auch ein paar Tore geschossen. Also da war ich auf einmal Bezirksliga-Mittelstürmer, wenn du so willst. Also von daher, das war so der Wechsel, wo ich auf jeden Fall noch weiß, da hat's richtig gekracht. Also, aber, und jetzt kommt's aber. Die ersten Trainingseinheiten in der Bezirksliga waren so viel anstrengender als in der Kreisliga A, war das, glaube ich, dass ich gedacht habe, wow, okay, also hier musst du aber mehr Gas geben. Und dann war 3-mal Training die Woche und ich war richtig kaputt. Auch bei der Vorbereitung habe ich irgendwie schon über dem Zaun gehangen und fast gebrochen, ich sag das jetzt mal so. Und als ich aber 2 Jahre später bin ich ja wieder zurückgewechselt zu meinem alten Verein, weil ich festgestellt, der Aufwand war einfach zu groß. Ich war ja auch schon Comedy und Bühne und alles und pipapo. Und dann habe ich aber festgestellt, war ich so topfit, dass ich mich beim Training eine Klasse darunter gar nicht groß anstrengen musste, weil ich einfach immer schneller war und deutlich mehr Ausdauer hatte. Also Fitnesstraining kann schon eine Menge ausmachen, muss man sagen. Und ich habe gelernt, es ist Wahnsinn, zu was man dann doch in der Lage ist oder der eigene Körper in der Lage ist, wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt als gewohnt. So, also man hat doch viel mehr Potenzial.
Wenn man dir so zuhört, merkt man schon, dass du da dann auch mal hier den Verein gewechselt hast und da dann irgendwie nicht zufrieden warst und dann hier vielleicht noch einen Tankgutschein mehr gekriegt, weil dann ein bisschen 50 Euro im Monat,
nein,
gar nichts?
Nein. Ich war wirklich, und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich war ich blöd, aber ich habe nie irgendwas bekommen. Wirklich nicht. Lag auch daran, dass mein Onkel lange mein Trainer war. Gut, das war dann auf Mannschaftsfahrten, hat er mir dann schon mal das Bier bezahlt, aber grundsätzlich habe ich nie Geld bekommen oder Geld genommen und das war schon durchaus bei uns hier in der Region auch üblich. Es gab so einen griechischen Verein, der hat auch in der A-Liga Bezirks hier gespielt. Da haben die sogar Geld bekommen, glaube, was ich gehört habe, wenn sie zum Training kommen. Ja, also da gab es also eine Auflaufprämie und eine Punktprämie und Geld für, dass du zum Training kommst. So, also es gab
man konnte
schon
ankreuzen vor der Saison Geld oder Gyros und die meisten.
Ja, nein, wirklich, aber es gab einige Spieler, die auch wirklich gewechselt sind, wenn sie einen Ausbildungsplatz bekommen haben oder wenn ihnen was gegeben wurde, Schuhe sowieso oder Torwarthandschuhe und so, aber ich habe nicht einen Cent bekommen in meiner ganzen Amateurlaufbahn.
Trotzdem, Kalli und ich waren deutlich vereinstreuer als du. Ich habe meine gesamte Fußballerzeit beim SC Weil verbracht, der Verein von Dennis Undaff, wo auch der viele Jahre gespielt hat, auf der Zentralsportanlage im schönen Weil, Leste. Und Kalli war sein Leben lang Bayer Leverkusen. Okay, vorher gab es ein bisschen was, Kalli, aber deine Heimat, vorher, obwohl dein Herz...
Ich war vorher frech und 20. Ich habe da bis zur A-Jugend gespielt. Dann wurde ich, als ich aus der A-Jugend kam, ihr zwei Experten, spielte ich bei der Stadioneröffnung von Pulheim. Mit 18 Jahren durfte ich dann in der ersten Mannschaft von Freschen 20 spielen. Und die waren bei diesem Spiel, das war ein Einlagespiel. Ich durfte zwar nur linker Verteidiger spielen, weil ich sonst im Mittelfeld war, aber ich dachte, es wäre ein Länderspiel gewesen. So stolz war ich. Und das ging aber nicht lange gut, weil ich mich dann ein paar Monate oder später eine Knochenabriss im Sprunggelenk zugezogen hat, der damals noch nicht heilbar war, für mich aber ein Glück war. Ich habe dann Sportjournalist gemacht, ich habe Betriebswirtschaft studiert, alle anderen Dinge, die mir nachher erheblich, auch war da noch Jugendauswahltrainer, die mir erheblich geholfen haben in meiner Laufbahn, dann im Bundesliga-Management gut zu arbeiten.
Und du warst auch Stadionsprecher, ne? Waren wir beide. Ich war beim SC Weihe Stadionsprecher und du
Hallo,
bei
Hallo, als ich bei Bayer nochmal, du bist immer mit mir als Stadion. Das stimmt. Ich wurde von Bayer Leverkusen, haben die mich angeworben als zweiter Vorsitzender der Fußballabteilung und als Chefeinkäufer. Und der Ziel war, drin zu bleiben in der damaligen zweigleisigen zweiten Liga. Der Willibert Krämer hatte mich damals noch intensiv mit angeworben und dann passierte der große Betriebsunfall. Wir stiegen in die Bundesliga auf, also der junge, kleine Sportinvalide und neuerdings Spielerberater, Betriebswirt, Kaufmann war nicht so schlecht, muss ich sagen. Wir waren seitdem spielt Bayer Leverkusen ununterbrochen in der Bundesliga. Man hatte noch zweimal Glück, mal Relegation und so, ja, das muss man auch sehen, aber grundsätzlich Stabilität. Das war dann meine Laufbahn.
Ich stelle mir das nur immer so gut vor. Matze, wir hatten das doch, glaube ich, schon mal das Thema. Ne? Kalli als Stadionsprecher.
Ja, weil der ausgefallen ist, verstehst du? Ich bin da nicht als Stadionsprecher. Ich war da im Vorstand.
Ich höre schon, wie der Schiedsrichter sagt, Herr Kalmund, kommen Sie zum Punkt, wir wollen anfangen.
Der ist gut, da gibt's.
Und also, mit der Nummer eins. Ja, ich sag euch jetzt mal, wer heute mit der Nummer eins.
So, ja, und Tobi, mitten im Spiel. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Halbzeitpause. Ich muss zum Buffet.
Auf geht's spielt die Musik. Auf geht's spielt die Musik und es gibt Werbung.
So.
Und ich bin in der Halbzeitpause beim Buffet, wenn mich einer treffen wollte.
Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Können wir anfangen? Nein, der Stadionsprecher ist noch am Buffet.
Der ist gerade erst bei Spieler Nummer 7 nach 15 Minuten. Ja.
Aber das stelle ich mir wirklich vor, Tobi, oder? Kalli, mit der Nummer 7, Ansgar Müller, der ja, wir wissen alle damals, als der hat ja dann, und hast du das wirklich immer bei der Aufstellung, dass du so die Geschichte noch dann auch bis in die Familientraditionen zurück, oder warst du kurz und bündig? Sei ehrlich.
Ich musste ihn natürlich noch, sondern jetzt bei meinem 75. Geburtstag war ich ja beim WDR, wurde ich zugeschaltet, da kam dann noch Matthias Brücken, der uns damals, ist auch aus Frechen wie ich, den habe ich mal, der war dann so als Gast, nicht nur Rudi Völler oder Simon Rolfes in diese WDR-Sendung. Und da wurde ich zum ersten Mal richtig hellhörig. Da hatte ich ja immer gedacht, nur der Willibert Krämer hat mich gehört. Aber ich war damals Co-Trainer nebenher von Fritz Bott. Und der spielte mit Freschen 20, dann mit Brühl um den Aufstieg in die zweite Liga. Und mein letztes Trainerjahr an der Seite von Fritz Bott war beim SC Brühl. Und es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bayer Leverkusen. Damals noch um den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Und ich habe dann diese Mannschaft 15 Spiele betreut, also erfolgreich, weil Fritz Bott ins Krankenhaus musste. Kein Spiel verloren. Ich war jetzt schon sehr großspurig, aber da gibt's ja den Spruch, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Mein letztes Spiel war gegen der Tabellenletzte. Das war das einzige Spiel, das 16., was ich verloren habe mit der Mannschaft. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich kann mich ja nicht nur wegen dem Willibert Krämer, sondern auch, weil ich der Trainer des größten Aufstiegskonkurrenten war. SC Brühl, Schlossstadt Brühl. Heute spielen die unter ferner Liefen, aber damals haben die oben mit dran gekratzt. Mit dem Co-Trainer und 15 Spieler mit dem Interimstrainer, Kalli.
Das ist so schön, mit dir in die Vergangenheit zu reisen. Ich könnte es Woche für Woche machen. Pass auf, wir haben eine Zuschrift bekommen, weil wir rufen ja immer auf, ne? Und einen habe ich jetzt mal rausgepickt. von unserem regelmäßigen Hörer Niklas Nowak, der erstmal schrieb, großes Lob für euren tollen Podcast, ich höre ihn jede Woche. Und er achte diese lockere Fußballplauderei von euch dreien als wirklich sehr gelungen. Kudos, schreibt er so, sehr, sehr nett, vielen Dank. Er fragt uns, mich würde sehr interessieren, welche jeweils die erste Fußballweltmeisterschaft war, die ihr bewusst erlebt habt und was ihr mit dieser verbindet.
Ja. 2014 habe ich bewusst erlebt, da war ich nämlich dabei im Stadion beim Finale. Boah, die erste Fußball-WM.
Erste WM. Bei mir tatsächlich 86.
Also ich sag mal so richtig, wo man das so, also ich sag mal, ich versuche gerade zurückzudenken, 82, da kann ich mich nur noch an irgendein Spiel so ganz grob erinnern, wie irgendwie Italien, kann das sein, im Finale, war das nicht in Spanien war die doch, ne? Die 82er. Genau. Aber da kann ich mich, um ehrlich zu sein, da weiß ich zum Beispiel von der deutschen Mannschaft, ich glaube, wir haben gegen Italien einen auf den Sack bekommen, meine ich, ne? Hat da nicht noch irgendwie Rossi gespielt? Kalli, hilf mir mal gerade, da gab es einen Paolo Rossi, der damals in einen, ich glaube, Wettskandal oder irgendwas verwickelt war.
Ja, aber das war, glaube ich, da war.
Und Bergomi. Und Bergomi, da habe ich selber ja schon gegen gespielt, in Italien übrigens, gegen Bergomi, bei einem auch wieder Charity-Spiel. Der war damals schon dabei, war, glaube ich, damals.
War aber nicht 1980, nur für dich, 1980, wurde mal Europameister. 82, dann ist der Dreh. 82 ist richtig. Nee, 82.
So, ja. Aber die WM, wo ich wirklich jedes Spiel auch gesehen habe und ich weiß immer noch, dieses Surren und dieses Summen im Stadion, diese glühende Hitze, das war, glaube ich, wirklich auch wirklich 86, wo ich wirklich bei dem anderen, da, wie gesagt, da kann ich mich noch so ein bisschen an Italien erinnern und Paolo Rossi und Deutschland, ich weiß aber sonst nichts mehr, aber da 86 war, weiß ich noch, Rummenigge dann, ne, in die Verlängerung und Briegel und so und dann Buruchaga und Maradona und so, da weiß ich auch noch viel, muss ich sagen.
Also ich hatte, da bist du dran, ich bin der Älteste, du Tobi bist vorher dran.
Naja, bei mir ist es ein bisschen versetzt, also bei mir, ich habe an das Finale 86 Erinnerungen, verschwommene Erinnerungen, aber dann war meine erste WM war tatsächlich 1990, Italia, das war für mich ein Lied sozusagen, also das ist immer noch eine der romantischsten, schönsten Fußballerinnerungen, die ich in mir trage. So, Kalli, bei dir ist es ein paar Jahre wahrscheinlich vorher.
Ich muss zwei Jahre nennen. 54 war ich 6 Jahre alt. Ich bin ja 48 geboren. Und dann in so einer Arbeitersiedlung, Braunkohle, Kohleabbau, Riesenbagger vor der Tür. Und da gab es dann die Werkskantine und dann gab es dann einen Fernsehapparat. Ich weiß nicht, ob der 30 mal 20 hatte. Also etwas größer wie Briefmarkenformat. Ich habe das Spiel nicht richtig gesehen. Nachher waren wir draußen. Ich war Toni Turek, ne, Fritz Walter und Helmut Rahn. Mit 6 Jahren hat sie gespielt. Aber schon wirklich richtig mit gucken und wie sieht das aus und so weiter, war ich heja, heja, heja. Das war die WM, wo auch dann Pelé als 17, 18-Jähriger geboren ist, wo von uns der Düsseldorfer Juskowiak vom Platz gesetzt wurde im Halbfinale. Also das habe ich dann schon mit 8 Jahren sehr, 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 sehr exakt verfolgt und war sehr, sehr sauer, dass wir da rausgeflohen sind. Sagen wir mal 54 mit 6 Jahren habe ich die schon im Fernsehen gesehen, in so einer Werkskantine in Brühlheide, Grohlwerk, da war das große Werk, wo noch mein Stiefvater gearbeitet hat und da war eben nachher Fußball draußen angesagt. Also, das wusstest du nicht. Fritz Walter hat, du warst eben Fritz Walter, Helmut Rahn und Toni Turek. Und Witterheld Toni Turek. Aber nicht ernsthaft, sagen wir mal. Aber das wurde gespielt. Da fuhren noch keine Autos. In dem Ort hatte nur der Arzt, ne? Der Hausarzt ein Auto. Sonst fuhr kein Auto. Du konntest ungehindert auf der Straße Fußball spielen. Ne? Und da haben wir.
Mein Papa hat mir von der WM 54 erzählt, dass er die auch vorm Fernseher, aber in einem Fernsehgeschäft. Also da standen alle vorm Schaufenster. Und da drinnen, in dem Schaufenster waren halt 3 Fernseher aufgebaut, die da verkauft wurden, weil da hatten sie ja, viele hatten einfach noch keinen Fernseher zu der Zeit. Und da haben sie sich vor diesem Schaufenster versammelt und haben die Spiele eben 54.
Wenn du bei Fernsehen bist, die WM 54 war ein großer Startschuss für eine Explosion auf dem Fernsehmarkt. Also Sabah, Grundig, das war dann schon ein unwahrscheinlicher wirtschaftlicher Boom durch diese Weltmeisterschaft, weil dann alle gucken wollten. Ich wieso noch 58, erstes Spiel haben wir bei Nachbarn geguckt, wir hatten selber noch Fernsehen, meine Eltern, und da war schon wieder noch Helmut Rahn, der schlug dazu, schlüpft war ein Spiel in Argentinien, ich weiß es aber nicht mehr genau, 58, das erste Spiel, also das war schon ganz gut. Aber vielleicht, Kinders, wenn ihr mit einverstanden seid, wenn wir zum Abschluss zu unserer großen Liga, die in der Tat auch europäisch im Vergleich zu allen ersten anderen Ligen mindestens Platz 4 oder 5 belegt, ist das unsere, wie sagt man, zweite Liga. Und ich wollte dir vielleicht nur noch eins widmen, wenn es jetzt am Wochenende losgeht, Freitag, KSC immer Zweiter, da brennt die Luft, die Leute drehen durch. Schalke 12. Das ist Freitagabend. Und dann geht zusammen, das ist volle Hütte. Dann kommt auch Samstagabend, volle Hütte. Hertha als Achter empfängt den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Tobi, und du kannst zu Fuß dahin gehen. Das ist auch ein tolles Spiel. 1. FC Köln, Magdeburg. Magdeburg war mal Europapokalsieger, ist jetzt 4. und Köln 6. 3 Spitzenspiele, 1 Freitag, 1 Samstag, 1 Sonntag. Und zum Abschluss sollten wir auch mal die zweite Liga mit diesen paar
ja, ist richtig, Kalli. Und du hast Hannover gegen Kaiserslautern sogar noch gar nicht erwähnt und der HSV hat auch noch ein Heimspiel. Also das
ja, ich wollte Liga, jetzt nur
wieder richtig los, ja.
Ich wollte jetzt natürlich nur mal so ein bisschen in diese Richtung gehen, wie sagt man, weil ich sage, Hannover ist das nur zu der, die sind zwar auch, das ist ja alles im Mittelfeld der 7 Punkte, ne, das muss man auch sagen. Was hat sie da Hannover? Nee, wenn die gewinnen, kommen die, sagen wir mal, 4., 5. Aber dafür müssen sie gewinnen. Die spielen gegen, ist ja deine Heimat.
Hannover spielt gegen Kaiserslautern zu Hause.
Und Kaiserslautern steht exakt auch mit 7 Punkten im Mittelfeld, genau wie Hannover. Es sind zwei große Traditionsclubs, die uns auch Meister waren, aber stehen im Moment noch im Mittelfeld. Deswegen waren die nicht bei den Top 3, aber das ist eine große Partie, wo ich auch mal vorstellen kann, dass das Stadion ausverkauft ist.
So, wir sehen uns vom Fernseher. Matze?
Ich wollte noch was sagen zu WM 78, aber das dauert jetzt zu lange, weil ich habe da mal eine Doku drüber gesehen gehabt. Das war ja diese Argentinien-Weltmeisterschaft, die eigentlich auch sehr interessant ist, aus politischer Hinsicht natürlich nicht so, aber die hatte, und das nur mal so jetzt im Vergleich zu den 82er, 86er, 90er WMs, da haben nur 16 Mannschaften mitgespielt. Dann gab es 4 Vierergruppen. Danach gab es dann 2 Vierergruppen, also ne, so, und die Gewinner der jeweiligen Vierergruppe waren im Finale. Also ganz seltsam eigentlich, völlig anders als heute. Das wollte ich einfach nur nochmal loswerden, weil ich da mal so eine Doku drüber gesehen habe und fand das trotzdem eigentlich spannend. Held damals übrigens Mario Kempes, vielleicht die Älteren werden den Namen noch kennen.
Also coole Frage, Niklas, vielen Dank auf jeden Fall. Seine erste WM, hat er noch geschrieben, war 1998 in Frankreich. Ja.
Weißt du auch, wogegen wir da uns schwer getan haben in Argentinien?
Gegen Österreich?
Du bist doch ein kleiner Drecksack, ne? Richtig. Richtig.
War nicht Cordoba? Da war doch Cordoba. Ach,
ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ich bin ja auch älter geworden, verstehst du?
Ja. Aber überleg mal, da war von 16 Mannschaften, die sich nur qualifiziert hatten damals, war Österreich dabei. Ne? Nur, dass wir das mal festhalten.
Ja, das so. Muss man sehen. Die haben noch ordentlich gespielt. Also nichts gegen Österreich. Aber es war dann eben mal so. Ne? Da brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Ne?
Die hat damals schon heimlich Red Bull getrunken und Ralf Rangnicks Vater war wahrscheinlich Trainer. Also, dann schönes Fußballwochenende, ihr Lieben.
Danke, tschö.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.